Das stimmt. Und zwar schönen guten Morgen von mir. Und wie ihr wisst, sind wir immer noch in der Apostelgeschichte-Reihe. Und zwar heute die Kapitel 12 und 13. Aber weil das vielleicht dann etwas viel wird, habe ich mir gedacht, spare ich mir Kapitel 13 erstmal, mache ich erstmal nur Kapitel 12. Und zwar hat der Kate gerade eben schon gefragt, ob es Leute gibt, die zum ersten Mal da sind. Ihr habt euch schon gemeldet. Und ich möchte weitergehen und fragen, gibt es jemand, der heute Geburtstag hat? Also niemand? Das hätte passieren können. Gibt es jemand, der diese Woche Geburtstag hatte? Wie viele? Zwei? Drei? Ich sehe bestimmt noch zwei, drei Hände nicht. Wunderbar. Dann habe ich jetzt für euch etwas vorbereitet. Applaus für euch. So. Das Ganze wird nämlich heute interaktiv. Ich habe hier schon ein bisschen was dabei. Und zwar, ihr könnt euch das so vorstellen, ungefähr mit dieser Schürze, aber ohne diese Schürze, habe ich mich tatsächlich gestern eigenhändig hinter den Backofen gestellt und habe diese zwei wunderbaren Multivitamintorten gebacken. Ja. Und zwar, wissen so, dass ihr die Geschichte davon kennt. Ich hatte Anfang des Monats Geburtstag. Ich mag Geburtstage sowieso sehr. Und hatte also dann zwei Torten gemacht und das war die beste von beiden. Und da habe ich die einfach für diesen Tag heute nochmal nachgebacken und das Ganze einfach, dass ihr euch schon so ein bisschen drauf einstellen könnt, das Ganze ist hier so ein herrlich luftiger Biskuitboden, auf den dann hier so eine Multivitaminschicht mit gestückelten Pfirsichen gebracht wurde und dann oben ist eine schöne Sahneschicht und wenn man das hier so vielleicht ein kleines bisschen von der Seite schon sehen kann, das Ganze wurde auch noch etwas von mir dekoriert, ja. Aber bevor wir vielleicht dann später dann nochmal eine dieser Torten dann anschneiden können, vielleicht auch mit den Geburtstagskindern diese Woche, brauche ich jetzt einen Helfer. Und zwar dieser Helfer, der sollte dann zu mir auf die Bühne kommen und der wird uns dann eine Weile begleiten. Also ich brauche jemanden, der bereit ist, die nächsten 5, 10 Minuten mit mir auf der Bühne zu sein. Und wir werden nämlich mit diesen zwei Torten die Geschichte aus Apostelgeschichte 12 nacherleben. Ich suche jetzt Herodes. Herodes, wo bist du? Kommst du zu mir? Herodes ist in der Geschichte der Böse, deswegen auch die schwarze Kutte. So, dass du dich jetzt auch gleich nicht dreckig machst, habe ich dir diesen wunderschönen Haarschneidemantel mitgebracht. Das ist jetzt wie beim Friseur. So, okay. Und zwar folgendes, ich kann euch das schon mal kurz vorwegnehmen. Ja, also, so. Hier, das sind diese zwei Torten, die wären jetzt unsere Hauptakteure. Und bei denen ist alles normal. Also, das hier ist Jakobus und das ist Petrus. Da müsst ihr euch jetzt so ein bisschen reinfinden, sozusagen in diese Geschichte, während das Jakobus und das Petrus ist. Und wie ihr seht, ich denke, kann man das sehen? Bisschen von der Seite zwar, aber die sind also vollkommen identisch. Ich habe die wirklich genau gleich gemacht, doppelte Menge und genau halbiert. Und denen geht es jetzt also gut und genauso gut ging es auch Petrus und Jakobus, beides Apostel, in der Apostelgeschichte. Und dann kommt hier der Herodes und auch für Herodes, also, dass es auch wirklich eindeutig wird. So, nicht, dass am Ende sich jemand fragt, was war das eigentlich mit den Torten nochmal. Also, das ist der Herodes und das ist Jakobus und Petrus. Und jetzt ist das folgendermaßen, der Herodes, das ist der Machthabende, und er schnappt sich jetzt den Jakobus. So, am besten krempeln wir uns mal kurz die Ärmel hoch, bevor du anfängst. Das wird nämlich vielleicht etwas... Ja, das raschelt auch schon ein bisschen. So, Herodes schnappt sich jetzt also den Jakobus, findet Gefallen. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, sozusagen, das reißt ihn jetzt den Boden unter den Füßen weg. Also aus seinem Normalzustand wird er jetzt geschnappt. Und das Ganze sieht jetzt wirklich bedrohlich aus. Du kannst schon mal bedrohlich über der Tonne stehen. Und hältst es vielleicht mal so ein bisschen hoch. So, aber halten, ne? Nicht fallen lassen. Also ihr empfindet jetzt diese Spannung, oder? Also über der Mülltonne ist jetzt hier Jakobus von Herodes in Gefahr gebracht worden. Und dem Petrus, den geht's noch gut. So. Und das Doofe ist jetzt, der Herodes sozusagen, der lässt ihn jetzt schnappen, der greift sich, also einen der Apostel, ihr müsst euch das vorstellen sozusagen, denen ging es vorher allen gut. Und jetzt zieht es den, also sprichwörtlich, den Boden unter den Füßen weg und die Ereignisse überschlagen sich und durch Schwert stirbt er. Rein. Tja, danke. So, tatsächlich, es ist so doof, wie es aussieht. Wir können uns das mal kurz mal anschauen. Also, das ist wirklich unwiederbringlich, ist jetzt Jakobus tot. Und ich glaube, dass die Gemeinde damals, wir können das erstmal wieder reinhängen. Also ich glaube, die Gemeinde damals, die hat jetzt genauso wie ihr, ich glaube, die waren auch involviert und die haben auch gehofft, dass da jetzt noch irgendwas passiert. Gerade in diesem Moment, so in diesem Schwebemoment, bevor sozusagen dann der Tod durchs Schwert kam, denke ich, die Gemeinde stand genauso drin, auch wie wir es manchmal kennen, wo einfach die Frage ist, hey, es ist total schlimm und das sieht gefährlich aus und das Leben hängt am seidenen Faden und man hofft und man betet, dass irgendwas passiert und in dem Fall, es passiert gar nichts. Er wird einfach durch Schwert getötet und stirbt. So, jetzt ist es leider an der Stelle noch nicht vorbei, weil Herodes ist immer noch wild und schnappt sich als nächstes den Petrus. Weil er nämlich Gefallen gefunden hat und dachte, das war ja lustig, nimmt er jetzt Petrus und hält ihn wieder bedrohlich über die Tonne. Und zwar, Petrus wird geschnappt, kommt ins Gefängnis und aber weil das gerade vom Zeitpunkt nicht so gut passte, hat er noch gewartet und er sitzt im Gefängnis. Und jetzt, ihr seid wieder die Gemeinde so, ich denke, wieder am Beten und man hofft jetzt aufs Beste. Und wirklich, das Fantastische passiert jetzt, weil wir einen starken, unglaublich gewaltigen Gott haben. So, und jetzt brauche ich nochmal den Engel des Herrn. Ich bräuchte jetzt nochmal jemanden, der ist jetzt nicht ganz so lang auf der Bühne. Ich habe auch einen weißen Kittel. Könnte mal jemand? Komm zu uns. Du hast auch wirklich jetzt eine sehr gute Aufgabe. Kannst dir auch mal die Ärmel hochkrempeln. Also, er ist jetzt der Engel des Herrn und das Wunder passiert. Und ihr wisst sozusagen, mit Herodes ist nicht zu spaßen. Er hat gerade den ersten umgebracht. Und der Engel des Herrn kommt rein. Eben Petrus, Herodes hatte alles gemacht, dass Petrus dort im Gefängnis bleibt, um ihn dann umzubringen. Also der war mit zwei Leuten war der festgekettet, jeweils dann standen zwei an der Türe. Die haben im Schichtsystem rotiert, sodass also insgesamt 12 Wachen dort involviert waren, um den wirklich im Gefängnis zu halten. Und der Engel kommt rein und rettet ihn wunderbar raus und bringt ihn wieder zurück an den sicheren Ort. So. Vielen Dank. Also, Petrus wird tatsächlich von dem Engel dann rausgeleitet, geht durch sämtliche Pforten und Türen durch und kommt dann am Ende dann zu dem Ort, wo die Gemeinde betet. Und die können es erstmal gar nicht glauben. Ist ja auch interessant, ne? Beten erstmal, aber dann können sie gar nicht glauben, dass er dann gerettet ist. Und dann sozusagen freuen die sich natürlich dann trotzdem. Und jetzt ganz am Ende der Geschichte tötet der Engel des Herrn den Herodes. Aber du musst nicht in die Tonne. So. Okay, vielen Dank, ihr wart spitze. Das hilft, ja. So, das klang jetzt ja erstmal vielleicht ein bisschen amüsant und ich glaube, wir haben trotzdem aber auch das emotional gespürt, dass es ein Unding ist, dass er jetzt diese wunderbare Torte, und ich habe die tatsächlich gestern genauso liebevoll gemacht wie die andere. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht hier so mit drapieren können. Aber spürt ihr diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Extremen? Und zwar, ich möchte mal das Bild, wo die zwei Torten sind. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe beide Torten exakt gleich gemacht. Jakobus ist der gleiche wie der Petrus. Die sind beides Apostel, das sind beides wunderbar von Gott geschaffene Menschen. Und ich sage, Gott hat beide genau gleich lieb. Und warum jetzt der eine in die Tonne geht und Gott greift nicht ein und der Engel kommt nicht und der andere wird gerettet, das entzieht sich völligst unserem Verständnis. Wir verstehen es einfach gar nicht, weil das eine war jetzt nicht irgendwie eine verhunzte Torte und das andere war eine fantastische Torte, überhaupt nicht. Und ich denke, ja, wir erleben das ja auch manchmal. Also wenn ich jetzt, wenn wir alle, wir kennen die Geschichten, ich habe jetzt erst von Äthiopien Gebetstelegramm gelesen, zum Beispiel war eine von diesen Hauptmitarbeiterinnen, die Roman, die hat jetzt Diabetes bekommen, was in Äthiopien anscheinend viel schlimmer ist nochmal als hier, weil das einfach sehr, sehr viel teurer ist und man kommt ganz schlecht an diese ganzen, an diese Blutmessstreifen und so weiter, das ist alles sehr teuer und kommt man dort schlecht ran. Da hat sie viel abgenommen und jetzt ihre Schwägerin zum Beispiel hat irgendwie Zwillinge bekommen im 8. Monat und beide gestorben im Krankenhaus. Weißt du, das sind so schlimme Dinge, wo man einfach daneben steht und man versteht es nicht und man betet für die Leute. Aber trotzdem weiß man nicht, wieso ist jetzt zum Beispiel in so einem Moment, geht es so doof raus und bei jemand anders. Aber gleichzeitig haben wir diesen wunderbaren Gott, wo in anderen Momenten wir wirklich das auch erleben, dass zum Beispiel welche Kinder mit Herzproblemen, weißt du, das geht weiter und wir sehen, dass es geht vorwärts. Oder Leute, die Krebs bekommen. Und aber dann stellen die Ärzte doch fest, hey, irgendwie ich sehe da keinen Schatten mehr und die Ärzte können es nicht glauben. Sowas haben wir genauso. So. Aber hey, so ein bisschen dieses große Fragezeichen, warum passiert das eine Mal sowas und passiert das andere Mal diese Rettung? Das ist die Spannung, in der wir stehen dort in Apostelgeschichte 12. Und die wird sich heute auch nicht auflösen. Aber ich habe das Thema genannt Umgang mit Schwierigkeiten. Und ich will am Ende auf drei Punkte rausgehen, was ich denke, was wir tun können als Gemeinde. Und zwar aber bevor wir vielleicht darauf kommen, würde ich ganz gerne nochmal diese gesamten Verse einfach nochmal lesen. Jetzt wisst ihr, was passiert. Aber ich finde es immer wieder gut, wenn wir einfach nochmal, lass einfach die Bibel sprechen. Jetzt haben wir das gesehen, aber ich will mir einfach die Zeit nehmen, wirklich nochmal das Kapitel 12 im Prinzip im Ganzen zu lesen. Also taucht mit mir ein in diese schwierige Situation und dann auch in dieses Eingreifen des Herrn. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung. Ach schau, da waren es sogar 16. Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde, und ich finde, hier sollten wir mal kurz mal aufmerken, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten. Gebunden mit 2 Ketten und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Also nach menschlichen Maßstäben jetzt total verfahrene Situation. Also was soll dort passieren? Also es sind wirklich 16 Leute, sind dort involviert in 4 Schichten. Man wüsste einfach aus menschlicher Sicht nicht, wie soll der Apostel Petrus dort wieder rauskommen. Und aber weil wir diesen unglaublich gewaltigen, kräftigen, starken Gott haben, hat er die Möglichkeit. Und er geht dort rein und holt ihn. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Auch hier wieder erstaunlich, dass er in so einem Moment schlafen kann. Also ich sehe dort auch wirklich so diesen Frieden Gottes auf sein Leben, dass wenn er, sag ich mal, über den Todestonne dort gehalten wird am seidenen Faden, dass er dort die Ruhe hat zu schlafen, das ist wirklich, denke ich, auch von Gott geschenkt worden. So, also er muss geweckt werden. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang. Und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat, aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Auch hier wieder Ich finde es stark. Ich finde es stark von der Gemeinde, dass sie, also trotzdem, dass ja vorher einer von ihren Leuten gestorben war, dass sie trotzdem noch die Hoffnung haben und beten. Das finde ich wirklich, ich denke, das können wir uns so als Vorbild nehmen. Und beteten: Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete: Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Das ist schon ein bisschen eine ironische Situation. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus, das ist jemand anders als der erste, und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei. Also jetzt kommt hier nochmal ein Umschwung, sozusagen die Betrachterkamera wechselt jetzt von der Situation von der Gemeinde wieder rein ins Gefängnis. Also wir müssen uns kurz vorstellen, der ist ja jetzt sozusagen weg, die Wachen haben es irgendwie nicht geschafft und Herodes lebt ja noch und der ist jetzt wütend. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, zog er die Wächter zur Untersuchung und befahl, sie abzuführen. Und da heißt bei mir, das heißt zur Hinrichtung. Das heißt, für die Wächter geht die Geschichte auch schlecht aus. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Er war aber sehr erbittert gegen die Tyrer und Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem Königenland ernährt wurde. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Und jetzt passiert nochmal dieser Switch in der Geschichte, dass nämlich jetzt am Ende Herodes stirbt. Und zwar, wir können jetzt gleich wissen, wieso. Also er hält eine Rede. Und das Volk aber rief ihm zu: Eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Also wir sehen auch, ich finde auch so ein bisschen diese Tonne, ist auch bei Herodes nochmal, also so dieses von Würmern zerfressen verschied er, das klingt tatsächlich sehr, sehr unehrenhaft. Und in dem Moment steht dort auch nochmal der Engel des Herrn. Also hier steht: Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, weil er sich selbst die Ehre nahm, sozusagen wie ein Gott gepriesen zu werden. Und am Anfang der Geschichte steht: Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Also wir haben sozusagen in beiden Momenten einen Engel des Herrn, das eine Mal zum Gericht und das andere Mal zur Rettung. So. Und aber trotzdem allem sehen wir, dass jetzt, und jetzt komme ich nochmal zu diesen goldenen und diesen braunen Bildern, wir sehen in der Geschichte, dass Jakobus stirbt, Petrus lebt und Herodes am Ende stirbt. Also ich habe das mal so dargestellt über diesen Erde, Gold, Erde. Also Jakobus stirbt, Petrus lebt und Herodes stirbt am Ende. Und jetzt könnte man sich doch auch vorstellen, sehen wir doch mal kurz Gott. Was wäre denn? Am Ende wird doch sowieso Herodes umgebracht. Würden wir mal nur fiktiv jetzt mal uns vorstellen, Herodes würde zuerst umgebracht werden, dann könnte doch Jakobus und Petrus leben. Also am Ende wäre doch im Prinzip alles gleich, weil Herodes stirbt in beiden Momenten. Bloß hätten wir beide Apostel gerettet. Das klingt doch nach einem Plan. Also, weißt du, so, Gott hat ja irgendwie alles in der Hand und trotzdem ist es nicht so gekommen. Und das ist jetzt, finde ich, jetzt an der Stelle die Schwierigkeit jetzt für uns, das zu verstehen, wie Gott, der irgendwie alles in der Hand hält und die volle Allmacht hat, wieso, der kann alles, das sehen wir ja auch. Wieso schickt er denn nicht zu Jakobus ins Gefängnis oder in diesem Moment des Ergriffenseins und des Leben am seidenen Faden? Wieso schickt er da nicht auch nochmal den Engel? Also wir könnten jetzt auch, es gibt so viele Konstellationen, wie Gott das hätte drehen und wenden können, aber er hat es nicht gemacht. So, und ich finde, dass diese Art Spannung, die erleben wir auch. Also, ich meine, selbst in der Gemeinde jetzt im Dezember, als Heike gestorben ist, ich denke, das fühlt sich für mich so ähnlich an, auch dort. Ich meine, wir kriegen diese schlimme Nachricht, sie ist verschollen. Wir stehen zusammen und beten und kriegen dann die Nachricht, dass sie gestorben ist und wurde gefunden, ein paar Tage später. Aber trotzdem stehen wir doch davor und denken uns, warum ist denn jetzt eine Frau von einem von den Ältesten jetzt auf so eine Weise umgekommen? Also wieso denn? Warum hätte denn nicht Gott dort irgendwie reingehen können und hätte sie gegriffen und hätte sie bewahrt? Da stehen wir davor. Und ich sage, und wir müssen trotzdem festhalten daran, dass Gott allmächtig ist, dass wir die Hoffnung auf ihn nicht wegschmeißen und dass wir es einfach, obwohl wir es nicht verstehen, sagen, trotzdem an ihm bleiben. Und leider, ich sage mal leider, gibt es dort jetzt auch keine einfache Lösung und auch keine, ja, das hat jetzt Gott gewollt oder wir wissen es einfach nicht. Gott hätte, auch in dem Moment, er hätte reingehen können und greift sozusagen, wo das Leben am seidenen Faden hängt und greift ein und manchmal erleben wir es und manchmal erleben wir es nicht. Und trotzdem halte ich an Gott fest und trotzdem denke ich, sollten wir nicht die Hoffnung wegschmeißen, weil wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst? Und ich glaube ganz, ganz fest, dass Gott alles irgendwie in diesen Raum der Möglichkeiten, er hält alles fest im Griff. Und auch wenn wir vor diesem Mess stehen und einfach nicht wissen, wieso und warum, glaube ich, wir sollten einfach an Gott dranbleiben. Und wir können nicht einfach sagen, ja, das ist gut oder das ist schlecht. Ich denke so oft, wir verstehen es einfach nicht. Wir stehen einfach nur mit großen Fragezeichen davor. Wir wissen nicht, wieso ist jetzt der Apostel, wieso ist der Apostel Jakobus jetzt einfach so umgekommen? Einfach mit dem Schwert sozusagen getötet. Und trotzdem greift Gott in der nächsten Situation ein oder wieder ein und ist er trotzdem zu preisen. Und ich denke, den Punkt Nummer eins, den ich euch mitgeben wollte, ist dieses, geh zum Geber. Also geh zu Gott, weil wohin sonst sollten wir gehen? Gott ist derjenige, der uns alles geben kann, der uns alles gegeben hat. Was haben wir, was wir nicht bekommen haben? Und selbst in diesen schwierigen Momenten, ich glaube, wir wissen nicht wieso, wir können all diese Fragen nicht beantworten, aber wir können dranbleiben, wirklich zu Gott hinzudrängen. Und das will ich euch ermutigen, sozusagen, lasst uns doch gemeinsam, egal ob wir es verstehen, einfach hin zu Gott, weil er ist der Beste und mit ihm geht es weiter. Das Zweite, was ich sehe, ist, dass wir selbst im Elend füreinander einstehen. Weißt du, die Gemeinde, die steht im Gebet zusammen und ich glaube, wir haben das auch erlebt jetzt mit Alve und mit der Familie, wo wir wirklich auch so miteinander eingestanden sind, in dem Mist, einfach so miteinander zu stehen und das will ich euch auch so bewusst nochmal deutlich sagen. Lass uns im Elend füreinander einstehen und drittens, dass wir die Hoffnung hochhalten. Ich denke, ich hätte es irgendwie verstanden, dass nach dieser Jakobus-Situation, dass die Gemeinde irgendwie am Boden ist und einfach sagt, okay, jetzt ist der Nächste dran. Und ich stehe nicht in der Bibel drin, aber ich denke, dass sie genauso gebetet hatten, auch schon bei Jakobus. Und ich finde, das ist eine total, irgendwie eine Art Ermutigung für uns, dass wir drinbleiben, selbst wenn wir manchmal unterwegs Fragezeichen bekommen, wo wir vielleicht auch irgendwie enttäuscht sind von Gott oder wo sich das wie einschleichen kann, dass wir aber trotzdem ja, uns das Beispiel nehmen an der Gemeinde, die im zweiten Moment wieder betet. Also ich meine, weißt du, wenn man einmal eine Situation hat, einen von unseren Geschwistern sozusagen bekommt Krebs und stirbt, dass man beim nächsten Mal, wenn jemand Krebs bekommt, dann nicht irgendwie schon in der Ecke sitzt und sich so denkt, na toll, ich weiß ja schon wieder, was passiert und irgendwie mein Gott greift ja nicht ein oder irgendwie so in so einen Modus reinkommt, denke ich, können wir in der Gemeinde dort sehen, trotzdem haben sie geglaubt, trotzdem haben sie gebetet und haben die Hoffnung hochgehalten, weil wer sonst sollte helfen und Gott kann helfen und Gott hat geholfen und hat wirklich hier diesen Petrus wirklich so wunderbar und völlig unbeschadet da wieder rausgeholt. Und ich glaube, einfach jetzt in der nächsten Zeit, egal was kommt, lass uns miteinander beten, lass uns miteinander an diesen Gott glauben, der Sachen tun kann, wo wir keine Auswege sehen, obwohl vielleicht in der Vergangenheit Dinge passiert sind, die wir nicht verstehen. Und manchmal, und das soll auch jetzt nicht billiger Trost sein oder so, es gibt jetzt neben diesen Leben- und Todsachen, gibt es manchmal kleinere Dinge bei uns im Leben, die wir nicht verstehen oder kleinere Dinge, wo wir uns denken, das hätte vielleicht jetzt auch vermieden werden können. Zum Beispiel sowas wie ein gebrochener Arm oder sowas. Und ich denke auch, dort verstehen wir es manchmal nicht und die Abhängigkeiten sind aber komplex. Und da habe ich gleich, und damit möchte ich dann abschließen, habe ich eine Geschichte, die das so ein bisschen, diese Komplexität des Lebens aufzeigt. Und zum Beispiel bei meinem Bruder war das so ein bisschen in der Art so. Der war ein bisschen vielleicht, also hatte einen kleinen Förderbedarf, war dann auch in der Ergotherapie und war mit dem Lernen so ein bisschen, ein kleines bisschen verzögert, sodass er halt in so einem Förderkindergarten war und mit Ergotherapie. Und dann hatte der, in einem Moment hat er sich einen Arm gebrochen oder ich glaube einen Fuß gebrochen. Und es kann sein, dass wir da irgendwie gespielt hat mit einem Bobbycar den Berg runter und irgendwie Bein gestellt oder ich, das weiß ich nicht mehr ganz, wie das jetzt genau kam. Auf jeden Fall war es ja an sich war es eine schlechte Situation für ihn, weil das Bein gebrochen war. Aber mein Vater sagt heute, ihm hätte eigentlich nichts Besseres passieren können, weil er nämlich danach gemerkt hatte, dass die Kinder aus seiner Klasse, die haben ihm dann so einen lieben Brief geschrieben ins Krankenhaus und haben sich dann auf so eine Art und Weise um ihn gekümmert und ihm geholfen mit den Türen und mit den Krücken und so weiter, dass er dort so diese Liebe aus seiner Klasse so erfahren hat, wie er das vorher so nicht kannte. Und das hat ihm total geholfen, einfach auch so in diesen sozialen Gefüge so reinzukommen. Und so, dass man, das ist eigentlich irre, aber heute eigentlich mein Vater sagt, das war, obwohl es so was Dummes war, hat ihm das trotzdem so geholfen. Und wir können das jetzt nicht einfach nur sagen jetzt auf schlimme Sachen, aber manchmal, vielleicht stellt man doch im Rückblick fest, dass manches, was sich erstmal doof angefühlt hat, vielleicht doch irgendwo in dem Gesamtgefüge ein Schritt war, der dann vielleicht doch nicht so schlimm war, wie man erst dachte. Ähnlich wie in Römer, wo steht, dass alle Dinge denen zum Guten mitwirken, denen, die irgendwie an seinen Namen glauben. Ich denke, das wäre zum Beispiel so eine Situation gewesen. Und ich sag mal, und wir leben es aber genauso, dass Gott dort auch Befreiung schenkt und Bewahrung, so wie bei Petrus. Bloß manchmal, glaube ich, schwingt uns das vielleicht ein bisschen stärker mit, wenn wir halt so an schlimme Dinge denken. Aber zum Beispiel, ich fühle mich persönlich viel stärker jetzt wie Petrus. Weil ich habe das Gefühl, einfach auch so, wie ich groß geworden bin, ich hatte so viele Krankheiten. Also ich hatte ganz schlimm mit Asthma zu tun und verschiedene andere Sachen, war oft im Krankenhaus. Sodass ich selbst, als ich angefangen habe mit Studieren, irgendwie mich gefragt hatte, ob ich das sozusagen so schaffe mit dem Studium oder ob ich nicht ein bisschen wie zu krank bin dafür. Da hatte ich selbst im Internet was gelesen, irgendwie Hilfe für chronisch krank oder so. Das hatte mich so ein bisschen angesprochen. Wo ich heute einfach so denke, das ist Wahnsinn. Weil einfach irgendwie, ich hatte dann hier keinen Bronchiologen oder wie man die nennt oder Pulmologe, also keinen so einen Lungenarzt hier in Dresden und irgendwie war ich seitdem auch nie bei so ein Lungenarzt in Dresden und vorher immer. Also irgendwie habe ich das, sage ich mal, verpasst irgendwie. Hey, und Gott hat mich wirklich auch mit diesem Asthma so frei gemacht und ich die ganzen Jahre über, ich bin frei. Und ich war vorher wirklich, ich war alle Nase lang war ich dort bei diesem Asthmaarzt und ich hatte dann immer auch so ein Spray und so ein Notfallspray und sowas Chronisches und alles Mögliche. Und wenn ich einfach jetzt so persönlich auf mein Leben schaue und ich glaube, manchen von euch geht es auch so, da stehen wir eher davor und denken uns, warum jetzt bei mir eigentlich so gut und bei anderen nicht? Also ich glaube, wir haben so beides hier im Raum. Ich fühle mich tatsächlich eher so, dass ich mir denke, hey Gott, warum hast du mich eigentlich hier so bewahrt? So, das hätte auch ganz anders aussehen können. Warum? So, ich bin auch nicht anders oder und man weiß ja nicht, wie geht's weiter. Aber ich fühle mich jetzt gerade eher so wie, ich verstehe nicht, wieso da so viel Gnade drin ist, dass es mir heute so gut gehen darf und dass du mich irgendwie so rausgerettet hast, wenn ich doch auch bei anderen sehe, dass es nicht immer irgendwie so glimpflich davon geht. Ja, aber lass uns an diesen Gott dranbleiben, egal wie es kommt. Und ich möchte euch noch diese Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die davon spricht, dass manchmal die Dinge komplexer sind, als sie erstmal erscheinen. Und zwar gab es mal einen Bauern. Dieser Bauer war relativ arm und der hatte ein Pferd. Und dieses Pferd, man sieht es schon, das ist so ein bisschen wild. Und der Bauer hatte auch einen Sohn. Und einen Nachbarn auch noch. Und dieses Pferd rennt jetzt eines Tages weg. Und weil das natürlich ein armer Bauer ist, hat er dann nicht mehr viel. Sein Nachbar kommt um die Ecke und sagt ihm, ah du, jetzt hast es. Und Mensch, ist ja total doof, jetzt ist dein Pferd weggerannt und du armer Tropf. Und das geht ja nicht und es ist ja doof und hättest du mal deinen Zaun besser und so weiter. Und der steht einfach nur daneben und sagt, gut oder schlecht. Dann vergehen so ein paar Tage ins Land und auf einmal kommt das Pferd wieder und bringt noch eine ganze Herde Wildpferde mit sich. Der Nachbar kommt wieder um die Ecke und sagt, das ist ja unglaublich, du Glückspilz. Also, dass das passiert ist, das hättest du ja nie geglaubt. Jetzt hast du so viele Pferde, du bist reich. Und der Bauer steht wieder daneben und sagt, gut oder schlecht? Dann, der Sohn natürlich, der will jetzt auch mal die neuen Pferde testen und will mal ein bisschen reiten. Wir gehen wieder ein paar Tage ins Land und dann passiert ein Reitunfall. Der Sohn stürzt und bricht sich die Hand. Ist natürlich wieder doof, muss zum Arzt und so weiter, wird geschient. Ja. Der Nachbar kommt, ihr könnt es euch denken, und sagt, ja, ich hab's dir doch gesagt, so ein Mist und die Mistviecher, die hätte man mal besser zähmen müssen und was weiß denn ich und mit Sattel und lalala. Und der Mann steht wieder daneben und sagt wieder so, gut oder schlecht. Und dann, so ein, zwei Wochen später, passiert eigentlich das, was keiner gehofft hatte. Krieg bricht aus. Und alle jungen Männer werden eingezogen und müssen jetzt kämpfen. Alle werden eingezogen, bis auf den Sohn, weil der die gebrochene Hand hat und nicht die Waffe tragen kann. Gut oder schlecht? Ich denke, manchmal ist es einfach komplexer. Manchmal stehen wir vor Fragezeichen. Aber Gott hat wirklich mit seiner Allmacht, er kann ins Gefängnis reingehen und er kann ihn rausholen. Und wir sollten genauso nicht die Hoffnung verlieren, lasst uns zum Geber gehen und die Hoffnung hochhalten und gemeinsam einstehen, so wie auch die Gemeinde dort.
Ja, das Erstaunliche an Apostelgeschichte 12 ist, dass diese beiden Männer, Petrus und Jakobus, ein Beispiel dafür sind. Das brauche ich noch, nehm's noch nicht weg. Es geht auch nicht kaputt. Und selbst wenn. ein Paradebeispiel dafür sind, dass der allmächtige, auferstandene Jesus Christus regiert. Er regiert in dem Tod von Jakobus und er regiert in der Befreiung von Petrus. Natürlich wünschen wir uns alle, in der Petrusrolle zu sein. Ja, wir alle wünschen uns problemlos, satt und zufrieden bis ins hohe Alter glücklich unser Leben zu verbringen. Wird das die Realität sein? Nee. Aber, oder zumindest nicht für alle von uns, für den einen oder anderen vielleicht schon, aber der auferstandene Herr regiert in deinem Leben, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, in den guten Umständen und in den schlechten Umständen. Und es ist tatsächlich diese Frage, die Simon an uns gestellt hat, was machen wir denn da, was machen wir denn damit? Und ich denke, eine Sache, wo man sich vorher entscheiden muss, ist, wie werde ich reagieren, wenn mich das Schicksal, vielleicht noch nicht ganz so schlimm, nächstes Jahr oder in 5 Jahren ereilen sollte? Wie werde ich reagieren, wenn der Älteste oder der Arzt mich im Krankenhaus besuchen muss? In dem Augenblick ist es nicht angebracht zu warten. Wenn du im Krankenhaus bist, ist es zu spät, eine Theologie zu formieren, wie das dazu gekommen ist und wie das sein kann. Die Theologie, was du dann tust und was du glaubst, die musst du jetzt formulieren. Die musst du jetzt verinnerlichen. In dem Augenblick, wo es dich selber trifft, können wir alle nur zu dir kommen und können dich trösten. Aber zu entscheiden, wie du leben wirst in der Situation, das musst du jetzt. Und ich denke, wir müssen uns auch jetzt schon entscheiden, was die Eindrücke so im Gottesdienst mit sich gebracht haben, ist, wie werden wir reagieren, wenn das Leben anders läuft, als ich mir das erhofft habe? Werden wir auf den Fuß stampfen und sagen, okay, Gott hat mich enttäuscht, ich habe das Recht, dies oder jenes zu tun, gehe ich auch mal ein paar Kompromisse ein und lebe mein Leben so ein bisschen aus Trotzreaktionen? Oder werden wir unseren Platz einnehmen im Vertrauen auf den Auferstandenen und werden wir sagen, was immer du in mein Leben bringst, ist gut für mich. Auch diese Tote, auch dieser Jakobus wird von den Toten auferstehen und er wird zurückgucken und sagen können, ich preise dich, allmächtiger Herr, dass du auf diese Art und Weise in meinem Leben regiert hast. Wie wirst du reagieren, wenn scheinbar Gott dich enttäuscht? Ich kann mich an eine Lebenssituation in meinem eigenen Leben daran erinnern, wo ich mir sicher war, Gott wird mir, und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber eine Sache geben, von der ich wirklich geträumt habe. Und die Sache ist geplatzt wie ein zu doll aufgeblasener Luftballon. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich im Schmerz in meinem Herzen in der Bibliothek einfach niedergekniet habe und einfach auf die Knie gegangen bin und nichts anderes gesagt habe als: Gott, du bist wahr. Was immer in meinem Leben passiert, denn egal was passiert, ich weiß, du bist der echte, reale, wahre Gott. Du darfst Gott sein in meinem Leben. Und ich danke Gott noch heute für diese Gnade, die Fähigkeit, die mir gegeben wurde, in dem Augenblick einfach nur meine Knie zu beugen. Und wir wollen jetzt einfach ein paar Minuten nehmen, wo wir, bevor wir für einen oder anderen oder für euch auch beten, wo es die Möglichkeit gibt, vorwärts zu kommen und seinen Schmerz zu Gott zu bringen, einfach nochmal eine Entscheidung treffen. Und ich habe euch einfach mal als Symbol diese Folie mitgebracht. Ich denke, es ist manchmal gut, auch so sichtbar vor Gott in so ein Zeichen zu setzen. Und der eine macht das, indem er sich niederkniet und einfach sagt: Gott, ich gehöre dir. Im Leben und im Sterben, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir angefangen haben, den Gottesdienst? Was ist meine größte Freude in meinem Leben? Dass ich im Leben und im Sterben, egal wie es kommt, meinem Heiland Jesus Christus gehöre. Und eine andere Art und Weise, die ich persönlich mag, weil ihr wisst ja, ich bin ein Freund der Antike. In der Antike gab es Sklaven, die haben ihre Bereitschaft gegen ihren Herrn ausgedrückt, immer zu Diensten zu sein. Und dieser kleine Mensch da auf der linken Seite von dieser Grabstele drückt seine Bereitschaft aus, immer für seinen Herrn da zu sein, indem er so aufrecht steht und seine Hände so bereit hat. Und ich mache das, verrate ich euch so ein kleines Geheimnis von mir selber, ich mache das manchmal, wenn ich im Lobpreis stehe. Ich nehme auch manchmal meine Hände runter und ich stehe einfach nur so da. Und sage dir: Gott, ich bin dein Sklave, ich bin dein Diener. Was immer kommt, lass mich dir hingegeben sein mit allem, was ich bin. Lass uns zusammen aufstehen.